mein Name ist Sebastian Ostrich und ich heiße Sie herzlich willkommen zur 5. Folge von 15 Minuten Hegel. Eigentlich war heute eine Sendung zu Spinoza und Fichte geplant. Allerdings haben mich einige Zuschriften erreicht mit der Bitte, doch endlich auf die Systemteile einzugehen, also zum Beispiel auf die Religionsphilosophie und die Ästhetik und vor allem auch auf die Hauptwerke, also die Phänomenologie des Geistes, die Wissenschaft der Logik und die Rechtsphilosophie. Da die Reihe nicht ewig gehen kann, habe ich mich dazu entschlossen, heute tatsächlich ans philosophisch Eingemachte zu gehen. Besprechen möchte ich daher heute das erste große Werk Hegels, nämlich die Phänomenologie des Geistes von 1807. Ich muss daher auch einige Abschnitte aus Hegels Biografie überspringen, unter anderem seine Zeit als Hauslehrer in Bern und in Frankfurt, aber auch seine erste Zeit als Dozent an der Universität Jena. Nachzulesen ist alles biografisch Relevante und philosophisch Interessante aus dieser Zeit in meinem Buch Hegel, der Weltphilosoph. Das Ziel der heutigen Sendung ist es, zu erläutern, worum es in der Phänomenologie des Geistes überhaupt geht, was also ihr eigentliches Thema ist. Dazu lese ich wieder einige ausgewählte Passagen aus meinem Buch, heute aus dem Kapitel mit dem Titel »Das Bewusstsein auf Bildungsreise – Die Phänomenologie des Geistes«. In der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes beschreibt Hegel die philosophische Wahrheit als eine Art Rausch. Dort lesen wir, das Wahre sei, Zitat, »der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist.« Nicht die griechische Weisheitsgöttin Athene, sondern Bacchus, der Gott des Weines, steht bei Hegel, also Pate für die Wahrheit. Wer zum ersten Mal einen Blick in die Phänomenologie wirft, kann tatsächlich den Eindruck bekommen, dass Hegel sein Werk betrunken geschrieben hat. Schier endlose Satzkaskaden, verschachtelte Nebensätze und zuhauf Pronomen, von denen unklar bleibt, wofür sie eigentlich Platzhalter sind. Auch inhaltlich überschlagen sich die Gedanken, wie man es von den Assoziationen und Gefühlen Betrunkener kennt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Hegel dem Wein zugeneigt war. Zu Studentenzeiten hat er es angeblich sogar so toll getrieben, dass ihm der Stubenälteste einmal zugerufen haben soll, »O Hegel, du Saufstück, wiss noch dein ganz bissle Verstand vollends ab!« Für die Entstehungszeit der Phänomenologie ist außerdem gut dokumentiert, dass Hegel sein Geld oft und gerne bei den Weinlieferanten seines Vertrauens, den Erfurter Gebrüdern Ramann, ausgegeben hat. Einmal für einen Vierteleimer Medoc, mal für einen halben Eimer Erlauer, mal für einen Eimer Pontac. Ist Hegel damit vielleicht ein Beleg für die These, dass man denkt, was man trinkt? Die Phänomenologie lässt sich in der Tat als ein großer Rausch beschreiben, der bei maßlosem und ungeübtem Konsum auch leicht zu einem philosophisch induzierten Denkkater führen kann. Aber der Rausch, in den die Phänomenologie ihre Leser versetzen kann, ist kein schnöder Alkoholrausch, in dem sich das Irrationale Bahn bricht, sondern der eigentümliche Rausch der Vernunft. Wie bereits erwähnt, ist die Vernunft für Hegel etwas Dynamisches. Vernünftiges Denken ist bewegtes, ja, bewegendes Denken. Es nimmt sich vermeintlich grundsolide Gewissheiten vor und zeigt auf, dass diese überhaupt nicht so stabil sind wie gedacht. Die Vernunft treibt scheinbar selbstverständliche Gedanken über sich hinaus und überführt sie in höhere, komplexere Strukturen. Indem das Denken in Bewegung versetzt wird, können auch Gegensätze, die statisch betrachtet unversöhnlich scheinen, miteinander in Einklang gebracht werden. Der zentrale Gegensatz, um den es in der Phänomenologie geht, ist der von Bewusstsein und Gegenstand, Subjekt-Objekt, von Denken und Welt. Für gewöhnlich denken wir uns Subjekt und Objekt, Bewusstsein und Gegenstand, als zwei voneinander getrennte, sich entgegengesetzte Elemente. Es ist aus dieser Entgegensetzung heraus, dass sich die philosophische Grundfrage ergibt, was ist die Wahrheit und wie können wir von ihr wissen? Oder anders, was ist das Wesen der Welt und wie können wir es erkennen? Wie sind die Gegenstände an sich beschaffen und wie können wir sie auf den Begriff bringen? Das sind drei Varianten der einen zentralen Frage, mit der sich die Phänomenologie des Geistes beschäftigt. Der Ansatz Kants bestand darin, zunächst das menschliche Erkenntnisvermögen zu prüfen, mit dem wir versuchen, an die Wahrheit zu gelangen. Hegel kritisiert diesen Ansatz dafür, dass er mit einer unbegründeten und folgenreichen Voraussetzung arbeitet. Wenn man denkt wie Kant, dann stellt man sich Erkenntnis als eine Art Werkzeug vor. Aber wie jedes Werkzeug muss dann auch die Erkenntnis ihre Spuren an dem Gegenstand hinterlassen, den sie bearbeitet. Im Falle der Erkenntnis ist dieser Gegenstand die Wahrheit selbst. Verfällt man in dieses Bild von der Erkenntnis als einem Werkzeug, dann ist es grundsätzlich nicht möglich, zur Wahrheit an sich vorzustoßen. Alles, was man dann wissen kann, ist nur die Wahrheit, wie sie nach Bearbeitung durch unser Erkenntniswerkzeug für uns erscheint. Aber das ist dann ja gerade kein Wissen im eigentlichen Sinne, keine Erkenntnis der Wahrheit an sich. Die Wahrheit an sich ist innerhalb dieser Konzeption ein blinder Fleck. Etwas, das wir niemals einfangen können, ohne es dadurch zu verzerren und in eine bloße Erscheinung zu verwandeln. Wir müssen uns daher nach Hegel von der Vorstellung, das Erkenntnisvermögen sei ein Werkzeug zur Erlangung der Wahrheit, ebenso verabschieden wie von der Vorstellung, dass wir dieses Werkzeug zunächst auf seine Tauglichkeit zu prüfen hätten, um herauszufinden, was Wissen und was Wahrheit ist. Das Hauptproblem bei der Frage danach, was Wahrheit und was Wissen ist, besteht darin, dass wir offenbar schon im Besitz von Wahrheit und Wissen sein müssen, um sie zu beantworten. Wir scheinen schon gültige Kriterien für das, was Wissen ist, haben zu müssen, um die Frage, was ist Wissen, beantworten zu können. Wie sonst sollten wir beurteilen, welche der konkurrierenden Antworten auf diese Frage die richtige ist? Der gut gemeinte Rat der Aufklärung, wir müssten selbst denken, statt uns auf Autoritäten zu verlassen, hilft hier nicht weiter. Dass wir eine Sache von uns aus für wahr halten, bedeutet noch nicht, dass tatsächlich an die Stelle des Irrtums Wahrheit getreten ist. Dass die Berufung darauf, dass man etwas selbst gedacht hat, noch kein hinreichendes Kriterium dafür ist, dass man auch das Richtige gedacht hat, das lässt sich aktuell ganz schön beobachten. So sehen wir auf der einen Seite diejenigen, die sich auf Expertenmeinungen und sonstige Autoritäten berufen und andere, die als sogenannte Verschwörungstheoretiker gelten und die aber ebenfalls für sich beanspruchen, die Sachen selbst zu durchdenken. Wer aber hat nun recht? Das muss die Sache selbst, das bessere Argument, im Zweifelsfall entscheiden. Die bloße Berufung, dass man es selbst gedacht habe, ist wahrscheinlich eine notwendige Bedingung dafür, die Wahrheit auch wirklich zu ergreifen, aber sie ist eben nicht hinreichend dafür. Es sieht also so aus, als stünden wir vor einem logischen Zirkel. Wir scheinen schon wissen zu müssen, was Wissen ist, um die Frage beantworten zu können, was Wissen ist. Und es ist tatsächlich so, wir dürfen uns nach Hegel die Wahrheit nicht als ein fremdes, von uns abgetrenntes Reich denken, zu dem wir erst eine Brücke bauen müssten. Wir sind immer schon bei der Wahrheit, wir sind mit ihr bekannt. Aber so Hegels berühmte Wendung, das Bekannte ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt. Dasjenige, was einem bekannt ist, kann man trotzdem in seinem Wesen verkennen, es also für etwas anderes halten, als es tatsächlich ist. Genauso ergeht es nach Hegel dem natürlichen Bewusstsein. Als natürliches Bewusstsein bezeichnet Hegel eine Denkweise, die vom Gegensatz zwischen Bewusstsein und Gegenstand, Subjekt und Objekt geprägt ist. Basierend auf diesem Gegensatz hat das natürliche Bewusstsein zugleich eine bestimmte Auffassung davon, was Wahrheit und was Wissen ist. Ob diese Auffassung aber auch wirklich wahr ist, gilt es zu prüfen. Wie aber, so lautet nun die alles entscheidende Frage, können wir eine solche Prüfung des Bewusstseins vornehmen? Auf äußere Standards können wir nicht zurückgreifen, denn wir suchen ja gerade erst nach der richtigen Auffassung von Wissen und Wahrheit. An dieser Stelle präsentiert Hegel einen genialen Gedanken. Wir brauchen gar keinen externen Standard, denn das Zitat Bewusstsein gibt seinen Maßstab an ihm selbst. Das Bewusstsein trägt einen Maßstab des Wissens in sich und nur daran kann und muss es sich selbst messen. Um zu verstehen, wie eine solche interne Bewusstseinsprüfung möglich ist, müssen wir uns die formale Struktur des Bewusstseins vergegenwärtigen. Das Bewusstsein bezieht sich auf etwas, das außerhalb seiner liegt, nämlich Gegenstände. Die Gegenstände, auf die sich das Bewusstsein bezieht, denkt es sich als an sich bestehend, also als unabhängig und außerhalb des Bewusstseins existierend. Nehmen wir zum Beispiel dieses Buch und unser jeweiliges Bewusstsein. So beziehe ich mich mit meinem Bewusstsein auf diesen Gegenstand, das Buch, und ich beziehe mich aber auf ihn als einen Gegenstand, der außerhalb meines Bewusstseins, also an sich existiert. Schließlich denke ich ihn ja als ein Buch und nicht bloß als eine Vorstellung eines Buches. Zugleich sind die Gegenstände für das Bewusstsein präsent. Das Bewusstsein macht sich von ihnen einen Begriff. Es weiß von ihnen. Ob es sich hierbei um den richtigen Begriff, um wirkliches Wissen handelt oder ein falsches Bewusstsein, das hängt von den Gegenständen an sich ab. Das An-sich-Sein der Gegenstände, wie auch immer es im Einzelnen beschaffen sein mag, bestimmt also darüber, ob es sich auf der Seite des Bewusstseins um Wissen handelt oder nicht. Das An-sich-Sein der Gegenstände liefert den Maßstab für das Wissen. Machen wir uns das nochmal am Beispiel des Buches klar, auf das Sie sich mit Ihrem Bewusstsein bzw. ich mich mit meinem Bewusstsein beziehe. Der Fall scheint wie folgt zu liegen. Ob unser jeweiliger Begriff von diesem Gegenstand hier, also von diesem Buch, richtig ist, also zum Beispiel, dass es ein Buch ist, dass es ein materieller Gegenstand ist und so weiter, dieser Begriff scheint wahr oder falsch zu sein und die Wahrheit oder Falschheit liegt aber nicht an uns, sondern liegt an dem Gegenstand selber. Also der Gegenstand selber bestimmt, was der Gegenstand ist und ob unser Begriff von ihm richtig ist oder nicht. Das An-sich-Sein der Gegenstände ist aber, wie wir gerade gesehen haben, selbst ein interner Aspekt des Bewusstseins. Es geht nicht um das An-sich-Sein per se, sondern das An-sich-Sein der Gegenstände, wie es innerhalb des Selbstverständnisses des Bewusstseins vorkommt. Von der Warte des Bewusstseins aus, und eine andere gibt es ja nicht, sind die Gegenstände einerseits an sich und andererseits für das Bewusstsein, also für es. So schreibt Hegel. An dem also, was das Bewusstsein innerhalb seiner für das An sich oder das Wahre erklärt, haben wir den Maßstab, den es selbst aufstellt, sein Wissen daran zu messen. Die ganze Theorie, die wir hier erläutert haben, nämlich, dass wir hier ein Bewusstsein haben, das sich auf einen Gegenstand bezieht, das selbst ist ja ein Modell des Verhältnisses von Bewusstsein und Gegenstand, das unser Bewusstsein, also unsere Theorie, auszeichnet. Das An-sich-Sein und wie es für das Bewusstsein ist, ist also selbst etwas, was nur für das Bewusstsein ist. Als Phänomenologen des Bewusstseins haben wir zunächst gar nichts weiter zu tun, als dem natürlichen Bewusstsein dabei zuzusehen, wie es ihm mit seiner Auffassung von Wissen und Wahrheit ergeht. Vor allem Zurückhaltung ist von uns gefordert. Wir müssen uns in erster Linie davor hüten, Maßstäbe mitzubringen und unsere Einfälle und Gedanken bei der Untersuchung zu applizieren. Überlassen wir das natürliche Bewusstsein sich selbst, so wird sich schon bald zeigen, dass sich seine Auffassung von Wissen und Wahrheit nicht miteinander in Einklang bringen lassen. Das Bewusstsein selbst wird die Erfahrung machen, dass seine alltägliche Vorstellung davon, wie sich Wissen und Wahrheit zueinander verhalten, widersprüchlich ist. Wie ein solcher Widerspruch konkret aussieht, wird die nächste Sendung zur sinnlichen Gewissheit zeigen. Aus der Widersprüchlichkeit einer Bewusstseinsgestalt entspringt jedenfalls die bereits in einer vorigen Sendung erläuterte dialektische Bewegung. Das Bewusstsein merkt, dass es so, wie es die Beziehung zwischen der Welt und sich verstanden hat, nicht sein kann. Um mit sich selbst in Übereinstimmung zu sein, muss das Bewusstsein sich also ändern. Es muss zu einem anderen, neuen Verständnis davon kommen, was Wissen und was Wahrheit ist und wie sich das Bewusstsein auf Gegenstände bezieht. Kurz, das Bewusstsein muss eine neue Gestalt annehmen. Diese neue Gestalt lässt sich verstehen als die Verneinung, als die Negation der alten Gestalt. Es handelt sich aber nicht um eine Negation, die alles auf Null zurücksetzt, sondern um die uns schon bekannte bestimmte Negation. Die alte Gestalt des Bewusstseins, die sich als widersprüchlich erwiesen hat, ist in der neuen Bewusstseinsgestalt nicht vernichtet, sondern aufgehoben. Die dialektische Bewegung, die von einer Bewusstseinsgestalt zur nächsten führt, kann aber als Bewegung selbst nicht von einer der untersuchten Bewusstseinsgestalten erfasst werden. denn diese führen ja stetig über sich hinaus, verwandeln sich in neue Gestalten des Bewusstseins. Der dialektische Bildungsprozess des Bewusstseins ist als solcher nur für uns, die außenstehenden Phänomenologen des Bewusstseins, nachvollziehbar. Nur für uns ergibt sich die von Hegel sogenannte Reihe der Erfahrungen des Bewusstseins. Wäre die Phänomenologie ein Film, dann wäre sie wohl am ehesten eine Art Roadmovie mit fantastischen Elementen. Auf jeder Etappe seiner Reise würde der Protagonist die existenzielle Erfahrung machen, dass das Bild, das er sich bisher von sich und dem Leben gemacht hat, nicht aufgeht. Als Folge dieser Selbsterkenntnis würde sich der Held am Ende jeder Etappe in jemand anderen verwandeln, ohne sich jedoch selbst dieser Verwandlung bewusst zu sein. Er wäre ja schließlich ein anderer. Nur wir als Zuschauer würden die verschiedenen Etappen der Reisegeschichte mit ihren verschiedenen Protagonisten als Elemente der Geschichte einer Metamorphose, ein und derselben Person, begreifen. Ja, die erste Etappe dieses fantastischen philosophischen Roadmovies möchte ich in der nächsten Sendung behandeln. Dann soll es um die sogenannte sinnliche Gewissheit gehen und da werden wir dann auch ein erstes konkretes Beispiel dafür sehen, wie sich diese dialektische Verwandlung einer Bewusstseinsgestalt vollzieht. Soweit die heutige Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann hinterlassen Sie bitte ein Like und falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, dann bitte auch einen Kommentar oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Meine Adresse finden Sie in der Videobeschreibung. Vergessen Sie auch bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.